Ich lese uns jetzt den Predigttext von heute vor. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 31. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir, aber die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. All ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie denn noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe seiner eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen gering geschätzt behandelt, wer verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allen Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat.
Was Paulus hier diese Botschaft vom Kreuz nennt, bezeichnet er an anderer Stelle als Evangelium. Er meint also eine göttliche Botschaft, die adressiert ist an die Menschen, und der Inhalt ist das, was Gott durch Jesus Christus für und an uns auch getan hat. Er hat Jesus auf die Erde geschickt, er hat ihn zu unserer Erlösung am Kreuz sterben lassen, er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihn zum Herrn der Herren und König der Könige gemacht. Also das ist die Botschaft vom Kreuz. Und wir haben vor 2 Monaten angefangen, darüber zu reden und darüber nachzudenken. Und beim letzten Mal haben wir darüber geredet, dass diese Botschaft vom Kreuz erstens die Botschaft von der tiefen und starken Liebe Gottes ist. Also Gott verschenkt sich an uns, indem er Jesus auf die Erde schickt. Schickt er nicht irgendjemanden, sondern er schickt seinen Sohn, an dem sein Herz am meisten hängt. Er verströmt sein Herz für uns. Er gibt es weg für uns. Er schickt es in den Tod für uns. Er reißt es sich aus der Seele für uns. Und das gibt denen, die an Jesus glauben, einen unglaublichen Wert, der durch nichts in Frage gestellt werden kann. Du bist also völlig unabhängig von deiner Leistung, auch von der Anerkennung von anderen Menschen, von Gott unendlich geliebt, so wie du bist jetzt. Gott hat sich auf deine Seite gestellt, in einer Radikalität, die gar nicht mehr überboten werden kann. Gott ist ganz und gar für dich. Du bist 100% akzeptiert, nicht falls du das und das schaffst oder wenn dir das und das gelingt, sondern deshalb, weil Gott sich entschlossen hat, sich auf deine Seite zu stellen. Und die Botschaft vom Kreuz ist zweitens, haben wir darüber geredet, eine Botschaft der Abhilfe. Gott sieht also unsere Bedürfnisse, er kennt unsere Bedürfnisse und stillt auch unsere Bedürfnisse. Wir leiden zum Beispiel an Schuld und Gott sagt, gut, ich bin für dich da, ich vergebe dir. Wir leiden zum Beispiel unter Einsamkeit und Gott sagt, ich bin für dich da, ich komme in den Raum deines Alleinseins. Wir leiden zum Beispiel unter Sinnlosigkeit und Gott sagt, ich schenke dir einen Sinn für dein Leben. Wir sind ziellos und er gibt uns ein Ziel. Wir sind kraftlos und er schenkt uns Kraft. Wir sind freudlos und er füllt unser Herz mit Freude. Es ist nicht eine Botschaft, die neben unserem Leben ansetzt, sondern eine Botschaft, die mitten in unser Leben hineinspricht. Und diese Botschaft vom Kreuz ist drittens eine Botschaft der Gnade. Das bedeutet, Gott schenkt uns alles, was er für uns bereit hat und wir müssen es nicht erkämpfen, nicht erringen, nicht erarbeiten, nicht verdienen. Das Problem ist, in Deutschland will man sich ja nicht unbedingt was schenken lassen, damit man in keine Abhängigkeiten kommt. Und jetzt sollte man doch denken, dass die Leute, die diese Botschaft hören, erstmal begeistert sind, offen sind, zugreifen, Ja sagen, in Scharen auch Christen werden. Man sollte doch glauben, dass dieses Wort ihnen total nahe kommt. Aber krass, die Menschen sind hier irgendwie anders, ganz anders wie in Indien. Mein Kumpel ist Erzbischof in Indien, der hat mir jetzt vor einiger Zeit ein Bild geschickt und hat gesagt, Stefan, ich habe gestern gepredigt vor 130.000 Menschen live, ja, 30.000 sind zum Glauben gekommen. Wow, sage ich, ja. Oder vor ein paar Wochen, vor 2-3 Wochen, hat Tanja und ich uns mit einem Missionar getroffen, der in Afrika gerade unterwegs war. Der hat auch gesagt, hey, gestern Abend sind 2.000 Leute zum Glauben gekommen, ja. Wow, ja. Also Menschen hier in Deutschland aber, die warten, die zögern, die haben auch manchmal Bedenken, die sagen, ich weiß nicht und irgendwie doch nicht so richtig. Ach, und ich muss erst mal, warum ist das so, hatten wir uns gefragt. An Gott kann es ja nicht liegen, das ist ein großartiges Gebot, es muss also andere Gründe dafür geben. Und wir haben uns letztes Mal zuerst mal gefragt, kann das vielleicht sein, dass ein paar Dinge auf unserer Seite, auf der Seite derer, die das Evangelium weitergeben, nicht optimal laufen? Also, dass es da vielleicht ein paar Defizite gibt. Und wir haben eine Frage gestellt, liegt es nicht oft daran, dass wir diese gute Botschaft nicht so verständlich machen, so verständlich, wie es nötig wäre? Wie können wir echtes Interesse an Mitmenschen zeigen? Menschen spüren das ja, ob du echtes Interesse an denen hast oder ob die nur Missionsobjekt sind. Wie können wir ein offenes Ohr für die Fragen haben von Menschen? Wie können wir mit ihnen gut und unkompliziert kommunizieren? Und dann wirklich einen geistlichen Weg mit ihnen gehen, geistlich tiefe Freundschaft mit ihnen leben. Das Thema ist also nicht abgehakt, das liegt also auch nicht hinter uns, das haben wir also noch nicht bewältigt, das haben wir nicht ad acta gelegt, das ist eine Aufgabe, die vor uns liegt und die auch noch bleibt. Und das Zweite ist, was wir uns gefragt haben, kann es daran liegen, dass wir Defizite in unserer persönlichen Glaubwürdigkeit haben? Leute merken ja sehr schnell, wenn wir Wasser predigen und Wein trinken. Sie merken sehr schnell, wenn wir Selbstlosigkeit proklamieren und egoistisch leben. Sie merken sehr schnell, wenn wir für Nächstenliebe sind, theoretisch, aber unsere Interessen durchpauken. Sie merken sehr schnell, wenn wir sagen, man muss Gott alle Zeit vertrauen und wenn wir auf einmal in Krisen rumzittern und jammern und genauso angstvoll sind wie die anderen Leute, die merken das. Die merken, oh, das ist ja bei denen auch so. Die merken, wenn ein Bruch in unserem Leben ist, wenn ein Riss durch unser Leben hindurchgeht. Sie merken, wenn wir unglaubwürdig sind. Sie gucken, wie wir als Eheleute mit unserem Partner umgehen. Das gucken die Leute sich sehr genau an. Wie wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen. Wie wir als Verdiener mit Geld umgehen. Sie merken, wie wir unsere Freizeit gestalten oder auch nicht gestalten. Wenn wir das Evangelium nur mit dem Mund bekennen und nicht mit unserem Leben demonstrieren, dann predigen wir permanent durch unsere Taten und nicht durch unser Verhalten etwas anderes, als wir eigentlich wollten. Und je mehr sich, ich will ganz vorsichtig sprechen, je mehr sich diese Lücke schließt, diese Glaubwürdigkeitslücke, schließt, umso besser können wir auch Menschen Dinge vermitteln. Und der dritte Grund dafür, dass wir viele Menschen nicht überzeugen können mit dem Evangelium, liegt, dass wir zusammengenommen, glaube ich, zu wenig beten. Wenn wir nicht diesem Prinzip folgen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Das Prinzip lautet, sprich zuerst mit Gott über einen Menschen, ehe du mit dem Menschen über Gott sprichst. Deshalb machen wir hier immer eine Minute für einen Menschen beten. Weil geistliche Dinge müssen auch geistlich gehandelt werden. Und wo viel Gebet ist, hat der Geist Gottes auch viel Raum zu wirken. Da gehen die Dinge viel tiefer ins Herz. Da kann manchmal ein einziger Satz genügen, dass Leute wach werden, dass Leute aufstehen, dass Menschen sich öffnen, dass sie sich verändern lassen. Also drei mögliche Gründe auf unserer Seite, eine ganz unvollständige Liste, eine zu wenig menschenfreundliche Erklärung des Evangeliums, eine Glaubwürdigkeitslücke in unserem eigenen Leben und ein zu geringer Gebetseinsatz. Und dann haben wir festgestellt, das steht ja alles gar nicht im Text. Denn der Mann, der diese Verse geschrieben hat, die wir eben gelesen haben, der hatte ja an diesen Stellen überhaupt keine Defizite. Paulus redet verständlich. Paulus war ja glaubwürdig. Und der Weg von Paulus war sogar mit Zeichen und Wundern beglaubigt, immer neu. Und trotzdem konnte er nicht alle gewinnen. Und das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Und von diesem Problem redet er in diesem Text. Also es gibt da ein Geheimnis, es gibt da einen Rest, es gibt da etwas, was nicht aufgeht. Er sagt, ich predige den Mann am Kreuz, ich predige ihn als Liebe Gottes, ich predige ihn für die Abhilfe aller Nöte, ich predige ihn als Gnade des Herrn, aber Juden sagen mir daraufhin, wir können doch nicht an so einen schwachen Menschen glauben. Wenn Gottes Größe wirklich wahr ist, dann kann er doch nicht einen nackten und ohnmächtigen Mann am Kreuz verbluten lassen, also nicht mit uns. Warum hat Gott nicht den Himmel aufgetan? Warum hat er nicht Engel geschickt? Warum hat er nicht die Nägel rausgerissen und sie haben den dann durchs ganze Volk getragen und Standing Ovations gemacht? Er wäre doch ein himmlischer Held gewesen. Das würde uns überzeugen, aber dass ein Mann ohnmächtig verröchelt und erstickt, das ist ja sowas Schwaches, das können wir nicht glauben. Das passt nicht in unser Gottesbild. Und dann kamen die Griechen. Griechen sind ja wie die Juden auch ein Typus von Mensch. Die Griechen sagen, dann sollen wir also die Vergebung unserer Sünden dadurch bekommen, dass Gott einen Menschen für uns sterben ließ, ohne uns gefragt zu haben. Und er soll unsere Schuld auf ihn gelegt haben. Was ist das denn für eine Logik? Wenn ich mit meiner Schuld fertig werden will, dann muss ich das wohl doch selber mit mir ausmachen. Das ist doch widersinnig, das ist doch unlogisch, das ist doch unvernünftig. Keiner unserer Philosophen hat sowas je gesagt. Die Griechen bescheinigen Paulus, dass sie Weisheit suchen und Weisheit hebt ab auf intellektuelle Gaben, hebt ab auf Verstandestätigkeit. Es hebt ab auf das, was in den Philosophien geschieht. Und diese Griechen, es gibt sie ja bis heute, sagen, das ist doch lächerlich. Die Botschaft vom Kreuz, das kannst du mir nicht verkaufen, dass so Erlösung passiert. Das ist doch dumm, das ist doch banal, das ist doch primitiv, das ist doch primitive Mythologie. Und da hat es auch nichts geholfen, dass Paulus erklärt, aber Leute, es gibt doch da eine innere Logik drin. Wenn ein heiliger Gott, der zugleich ein Gott der Liebe ist, einen Weg sucht zu den Menschen, die er liebt, ist das nicht innerlich auch logisch, dass er dann die Schuld auf sich selber lädt, damit die anderen frei werden? Und die Griechen sagen, lass uns damit in Ruhe. Das ist ja eine ganz versponnene Welt, in der du dich da bewegst. Und das Interessante ist, dass Paulus nicht sagt, wir müssen jetzt die Botschaft modernisieren. Wenn es also viel Ablehnung gibt, links und rechts, dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Wir müssen die Botschaft dann menschengerechter machen. Oder wie es mit dem verräterischen Wort heißt, Zeitgeist, zeitgemäß. Ja? Wisst ihr, was zeitgemäß ist? Zeitgemäß ist das, was den Maßstäben dieser Zeit entspricht. Gottesdienstformen müssen zeitgemäßer werden, aber nicht die Botschaft. Und wenn Paulus das gewollt hätte, hätte er ja die ganze Botschaft verändern müssen. Er hätte sagen müssen, ja, wie hättet ihr es denn gerne? Das Evangelium ist eine zeitnahe Botschaft, aber niemals eine zeitgemäße. Wäre das eine zeitgemäße Botschaft, dann würde es dem entsprechen, was aus dem Herzen von einem Menschen aufsteigt. Und Paulus gibt sich größte Mühe zu sagen, es wird niemals aus dem Herzen des Menschen aufsteigen. Es ist eine fremde Botschaft, es ist eine kantige Botschaft, eine provozierende Botschaft. Und um diese These zu beweisen, sagt er, guckt euch doch mal an, wie eure Gemeinde aussieht. Und geh in die Gemeinde hinein, sagt Paulus, und du triffst Leute des Durchschnitts. Viele kleine, schwache Leute, begrenzte Leute, manchmal mit einer sehr engen Mentalität zum Weglaufen, manchmal wenig gebildet, manche moralisch borniert, voller Angst. Wenn was Neues kommt, sagen die sofort, oh, das ist dämonisch im Zweifelsfall. Eine bunte Palette von Menschen und du bekommst die Einladung, das sollen jetzt deine Brüder und Schwestern sein. Oh nein, bitte nicht. Ja. Und Paulus sagt nicht, es ist ein Jammer, dass wir in unserer Zeit nur diese einfachen Leute erreichen. Wie viel leichter hätte ich es, wenn diese Kritiker in Verbindung bringen könnte mit herausragenden Persönlichkeiten. Dann müssten sie das doch eigentlich einsehen, dass das Evangelium auch für die Stars ist, für die Intellektuellen ist. Er sagt hier was ganz Eigenartiges und was sehr Provozierendes in diesem Text. Er sagt, diese Erfahrung ist wichtig, damit die Mächtigen merken, dass Gott ihr Machtstreben zunichte macht. Und damit die, die alles setzen auf intellektuelle Stärke, dass die merken können, dass Gott intellektuelle Stärke zunichte macht, wenn sie sich der Botschaft vom Kreuz entgegenstellt. Es ist ja nicht so, dass Gott etwas gegen Prominente hat. Wie sollte er denn auch? Aber Paulus sagt, es muss durch das Nadelöhr des Kreuzes hindurch. Es muss zu einem Abdanken von dieser Welt kommen. Und das Ganze hängt zusammen, sagt er, das Gottesbild, was du hast, deine Ideale, deine Wünsche auch an Gemeinde, die du hast, dann willst du dich vielleicht selbst versuchen zu verwirklichen, dich wieder zu entdecken, deine Werte, deine Standards, deine Größe. Das ist eine Welt der Forderungen, die du an Gott stellst und Gott muss das zerschlagen. Und heute Morgen sind wir jetzt meines Erachtens an dem Knackpunkt dieses Textes und da wollen wir uns diese Woche mit beschäftigen. Das Problem heißt Stolz. Stolz bedeutet nicht zu wissen, wer man ist. Stolz bedeutet nicht zu wissen, was man kann. Stolz bedeutet nicht den Platz einzunehmen, den einem die Gesellschaft zugewiesen hat. Stolz bedeutet, von dieser Position aus Forderungen zu stellen. Ich muss darauf bestehen, dass Gott so und so ist, wie ich mir das wünsche. Er muss sich meinen Ideen fügen. Er muss dieser Gott der Stärke sein und ein Gott auch der inneren Logik und der vernünftigen Argumentation, sonst lasse ich mich auf diesen Gott nicht ein. Und hier begegnet uns nun die andere Seite von derselben Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, ja, ist eine Botschaft der Liebe Gottes. Sie ist eine Botschaft der Abhilfe. Sie ist eine Botschaft der Gnade. Sie ist eine Botschaft, wo Gott uns weit entgegenkommt. Aber es ist gleichzeitig ein Wort, wo Gott uns hart konfrontiert. Wo er uns überhaupt nicht abholt, sondern auch uns vor den Kopf stößt. Wo er uns überhaupt nicht aufbaut, sondern vernichtet, zerschmettert, zertrümmert, wo wir stolz und arrogant und überheblich sind und sagen, so muss das doch sein und so muss das sein und darauf bestehe ich auch und wenn Gott nicht so ist, dann habe ich mit dem nichts mehr am Hut. Das passt nicht in mein Gottesbild. Darum findet man unter den Gläubigen einen Typ von Menschen immer wieder durch alle Jahrhunderte und das sind die Bedürftigen. Das sind die Menschen, die an ihre Grenzen gekommen sind. Ich sage das mit aller Vorsicht, das sind die in sich und an sich gescheiterten Menschen. Nicht die Leute, die reinspazieren und sagen, hallo, ich komme, ich bringe mal Schwung in den Laden, ich komme und bringe mal hier Aktion rein, ich setze meine natürlichen Gaben ein und da wollen wir ja mal sehen, wie wir diesen Schrottladen in kurzer Zeit in ein blühendes christliches Unternehmen verwandeln können. Wir kommen nicht darum herum, dass Demut das Letzte ist, was uns aus unserer Seele spricht. Wenn du wirklich in dich reinhörst, ist es das Letzte, was aus deiner Seele spricht. Der Mensch ist grundsätzlich nicht demütig. Höchstens bescheiden, das ist was anderes. Bescheidenheit heißt Ansprüche zurücknehmen. Demut heißt, seinen Platz dort zu suchen, wo er wirklich sein soll, nämlich unten. Wir kommen nicht hoch erhobenen Hauptes zu Christus. Wir kommen nicht mit unserer eingebildeten Größe zu Christus. Wir kommen als Leute, und lass mich das mal sagen, nur einmal, die zu Kreuze kriechen. Und ich kenne einige Momente, wo Niederknien wichtig ist und angesagt ist. Ich habe das die letzte Zeit immer wieder mal gemacht, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind bei mir, dass ich die niederknien lasse. Dass ich sage, dann knie dich nieder, um zu zeigen, wer Gott für dich ist. Und bei allen Depressionen, die in unserer Kultur um sich greifen, ist dies immer noch eine stolze und eine selbstgerechte Nation. Und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir wieder knien vor Gott. Glaubt ihr das? Amen. Und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir knien, wo wir müssen unseren Platz finden, und der Platz ist vor dem Kreuz. Und das ist nicht hoch erhobenen Hauptes. Hier bin ich. Du hast ja lange auf mich gewartet, Gott, ja? Ja, in einer Hinsicht schon vielleicht, wie man auf einen weggelaufenen Hund wartet, hat Gott lange auf uns gewartet, auf einen weggelaufenen Sohn, auf einen Abtrünnigen. Aber nicht du hast mich eigentlich gebraucht. Das ist nicht so. Im Reich Gottes hat vieles Raum. Begrenztheit und Schwachheit und Krankheit. Und in mancher Hinsicht ist christliche Gemeinde auch ein Lazarett, und die wird es in mancher Hinsicht auch immer bleiben. In mancher Hinsicht ist sie auch ein Armenhaus, wo Armen auch durchgefüttert werden. In mancher Hinsicht ist sie eine Schule, wo man einfach Dinge lernt, aber sie ist niemals ein Ort von menschlichem Stolz. Niemals. Nur wenn wir uns vor Christus beugen, haben wir eine angemessene Haltung. Es hat hier keinen Sinn, Forderungen zu stellen. Wir haben kein Recht zu sagen, Gott, so und so müsstest du sein. Oh Gott, so kann ich dich nicht akzeptieren. Das passt ja gar nicht in mein Weltbild rein. Was für eine Anmaßung. Wenn Gott beschließt, auf dem Weg des Kreuzes uns nahe zu kommen, dann hat der allmächtige Gott das beschlossen. Und ich rechtfertige das gar nicht. Ich verteidige das auch nicht. Ich sage, das ist Gottes Weg. Ich habe den mir nicht ausgesucht. Ich bin nicht mal bereit, ihn zu verteidigen gegen Angriffe. Ich bin nur bereit, ihn zu erklären. Stolz ist nicht nur das Problem derer, die vor den Toren des Glaubens stehen. Stolz ist auch das Problem von manchen von uns, die wir im Glauben stehen. Es ist ja ein universelles Problem. Und Stolz kann sich auch verstecken hinter ganz demütigen Masken. Da kann ganz viel Widerstand sein und Härte sein und Ansprüche an Gott. Wir haben keine Ansprüche. Wir haben seine Zusagen, das ist was anderes, das sind keine Ansprüche. Ich verstehe nicht, dass Gott das tut. Das ist doch nur die verkappte Sprache von einem Stolzen, der sagt, ich akzeptiere nicht, dass Gott das so macht, wie er es macht. Paulus sagt, Gott will uns an den Punkt bekommen, dass wir uns nur noch seiner rühmen, nicht mehr unserer selbst rühmen. Was heißt das denn, ich rühme mich einer Sache? Das ist ja altes Deutsch. Das heißt, ich bin stolz darauf, ich gebe damit an. Ich bin stolz auf meine Leistung. Ich bin stolz auf meine Lebensleistung. Ich bin stolz auf meine gute Familie. Ich bin stolz auf meine Freunde. Das ist vielleicht schon besser. Aber manchmal sind wir mit all dem nur stolz auf uns selbst. Paulus sagt, wer sich rühmen will, soll sich Gottes rühmen. Soll sich Christi rühmen. Der soll stolz sein, dass er Christus hat, in dem Gott in geheimnisvoller Weise einen Zugang zu uns allen gefunden hat. Und jetzt sage ich was vielleicht sehr Missverständliches. Wir sollten anfangen, stolz darauf zu sein, dass wir zu einer Gemeinde gehören und immer gehören werden, bis zum Ende der Tage, wo es so viel Schwachheit gibt, so viel Bedürftiges, so viel Menschliches. Gott hat es gewählt, den Hirten auf dem Feld zu erscheinen in Bethlehem. Er hat es gewählt, sich unter seinen Jüngern Fischer und Handwerker und Zeloten und einfache Leute auszusuchen. Paulus war die Ausnahme vielleicht, der war ja Pharisäer, der war Theologe. Aber das Reich Gottes besteht zu überwiegenden Teilen aus solchen durchschnittlichen Leuten. Wir mögen uns das anders wünschen, ich auch manchmal. Aber das ist unser Problem. Die Bedürftigen sind willkommen, die es gewagt haben, ja, ihre Knie zu beugen vor Christus und ihre Ansprüche vor dem Kreuz niedergelegt haben, die gesagt haben, ich will keinen Gott mehr, der nach meiner Pfeife tanzt, der meinen Ideen spricht, der so ist, wie ich ihn mir wünsche. Ich bin bereit, Gott so zu nehmen, wie er sich mir zeigt, wie er mir begegnet, der fremde Gott. Wir haben keine Ansprüche an Gott. Lerne es doch, stolz zu werden auf Christus. Lerne es doch, stolz darauf zu werden, dass du zu einer Gemeinde gehörst. Das finde ich doof, das finde ich mickrig, das leuchtet mir nicht ein, da müssten mal andere kommen. Ja, man kann ja negativ über andere reden und das fromm ausdrücken. Er ist bedürftig, Ja, manche sind bedürftig, manche brauchen Jesus und wir wissen das. Manchmal bekomme ich erzählt über so coole Typen außerhalb der Gemeinde, so schick und tradig, erfolgreich und sie werden so mit der Gemeinde verglichen und dann kommen so Äußerungen wie, ja, das sind so viele andere coole Leute. Leute, das ist die Realität. Und einige dieser tradigen, schicken Leute haben noch was Entscheidendes vor sich. Ich sage vor sich. Nämlich, dass sie an ihre Grenzen kommen, dass sie an den Punkt Null kommen, an den Punkt der Bedürftigkeit kommen. Und das sieht nicht elegant aus, Leute. Wir erleben das als Pastoren immer. Das sieht nicht elegant aus. Das sieht nicht elegant aus, wenn einer durch einen Motorradunfall zur Besinnung gekommen ist und seinen Arm abhat wie mein Schwager und dann zur Gemeinde kommt. Das sieht nicht schick aus, wenn Leute erstmal in Depressionen gelandet sind, weil sie komplett falsch gelebt haben. Und wir haben in der Gemeinde damit stark zu tun, auch monatelang ihnen zu helfen, dass sie da wieder rauskommen. Deshalb, das sieht alles nicht schick aus, Leute. Das ist nicht glänzend. Aber das ist die Sprache der Bedürftigkeit. Die Stolzen kommen nicht zu Christus. Es wäre gut, wenn sie auf der Höhe ihres Erfolges, ihrer Prominenz zu Christus kämen. Sie tun es nie. Sagt mir ein Beispiel. Könnt ihr nachher mal zu mir kommen? Wenn ihr einen kennt, sagt mir den mal. Ich kenne keinen. Wenn Gott uns an den Punkt Null bringt, wo der Stolz zumindest angeknackst ist, ich will gar nicht sagen beseitigt, dann sind wir offen für Gott auf einmal. Herbert Grönemeyer singt das nach dem Tod seiner Frau und seines Bruders. Keiner betet für mich. Das ist Gottes Welt. Angesichts der Menschen, wie sie sind. Angesichts von dir und mir. Ist die Gemeinde in mancher Hinsicht, wie gesagt, ein Lazarett? Ja, das stimmt. Es leuchtet und es glänzt nicht immer in der Gemeinde. Aber das sind Menschen, die Gott brauchen, die das wissen und die an ihm wachsen und an ihm Format gewinnen und dann oft aus der Macht der Gnade ein Leben führen, was wirklich Format gewinnt, was Dynamik bekommt, was aus aller Enge und Begrenztheit und Krankheit rauswächst in Gottes Freiheit und Gottes Gnade. Alles hat im Reich Gottes Platz, ich wiederhole mich, nur nicht der Stolz. Vor Gott gibt es nur eine Haltung der Hingabe und des Eingeständnisses. Du bist groß und ich bin klein. Du bist im Himmel und ich bin auf der Erde. Du bist oben und ich bin unten. Und ich habe keine Rechte vor dir, Gott. Ich habe keine Ansprüche an dich, Gott. Und was ich über dich gedacht habe, Gott, das ist so relevant, wie was der Dackel über den Mond denkt. So ist es. Gott ist Gott und er hat es gewählt, auf dem Weg des Kreuzes zu uns zu kommen, um den Stolz der Stolzen zu zerstören, auch deinen und auch meinen Stolz. Und der Mensch ist nie so sehr Mensch, wie wenn er seine Knie beugt vor Gott. Er ist nie so sehr Mensch, wie wenn er seine Knie beugt vor Gott und sagt, Gott, ich bete dich an, ich bin unten, du bist oben, du bist groß und ich bin klein, ich brauche dich, Gott. Das ist unsere Berufung und das gibt uns auch eine Würde, die Stolzen gar nicht haben können. Die Stolzen sind ja Könige von eigenen Gnaden. Die haben ja gute, coole Dinge gemacht. Ja? Aber wir sind Königskinder, weil Gott uns dazu gemacht hat. Amen. Amen.